Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
So, das So ist das Tschö des kleinen Mannes. Tschö. Sag mal, Uwe.
Ja, ist schon tschö, dann.
Du, pass auf, guten Tag. Heute ist Sonntag. Also heute ist natürlich Samstag, aber morgen ist Sonntag. Nur wenn das heute ist, dann ist heute Sonntag. Und es ist grau und es ist Weihnachten, steht vor der Tür. Und ich habe ein kleines Experiment mit dir vor, lieber Uwe, für alle, die neu dazu kommen. Uwe ist der beste deutsche Regisseur, der je gelebt hat und ist gerade dabei, einen neuen Film zu produzieren. Zumindest in Gedanken. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt, wir spielen ein kleines Rollenspiel, inspiriert von meiner Instagram-Freundin Vian F. Ich weiß nicht, nennen wir sie Miss V. HSV. Und zwar, stell dir vor, lieber Uwe, es ist unvorstellbar, aber trotzdem versuche es mal, du bist ich.
Ja.
Folgende Fragen hast du als ich zu beantworten, die dir von mir gestellt werden. Ich bin jetzt nicht ich, sondern ich bin jemand anders. Genau. Und du
ich
bist
bin
ich.
Blasberg.
Genau. Und bekommst die Frage, sie sehen sehr gut aus und sind überaus intelligent. Wie fühlen sie sich damit?
Och, da fühle ich mich normal, weil so wurde ich ja mein ganzes Leben lang wahrgenommen, schon damals als Popper in der Schule. Und von daher ist das für mich nichts Ungewöhnliches. Passiert mir eigentlich in der Fußgängerzone etc. Sobald ich zum Friseur gehe, sieht es bei mir ganz anders aus.
Zweite Frage. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrem Körper?
An sich fühle ich mich sehr wohl. Manchmal natürlich nach etwas feuchtfröhlichen Abenden auch anders. Aber insgesamt habe ich mich immer auch körperlich so fit gehalten, dass ich zumindest nicht vollkommen aus den Nähten geplatzt bin. Und von daher fühle ich mich auch gesund und munter.
Was ist Ihr Beauty-Geheimnis?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Gutes Essen und Trinken, nah an der Natur zu leben und ansonsten mache ich eigentlich nicht viel. Keine Liftung, kein Botox.
Gut, also das inspiriert bin ich deswegen davon, die Fian ist eine erfolgreiche Unternehmensberaterin, Entrepreneurin heißt das, eine ganz ungewöhnlich schöne Frau, nicht im Sinne von hübsch, sondern im Sinne von schön halt, also so von innen nach außen. Und die hat halt sowas im Duktus der Emanzipation gepostet. Das sind Fragen, wie normalerweise Frauen bekommen, die interviewt werden. Und sie hat sie mal umgedreht eben auf Männer und deswegen haben wir dieses kleine Rollenspiel gemacht. Dort sieht man erstmal, wie bescheuert das ist, wenn man zum Beispiel Schauspielerin ist, wenn man zum Beispiel Politikerin ist oder sonst irgendwas und so eine Scheiße als Frage bekommt.
Ne? Ja. Also nach außen.
Aber hast du sehr gut beantwortet, hätte ich genauso gemacht.
Also ist es so gut, kenne ich dich mittlerweile, dass ich mich ein bisschen in dich so reinversetzen kann.
Ja.
Man baut es sich auf. So, ich muss dir erstmal gratulieren, weil ich muss sagen, dass du in deinen politischen Vermutungen immer eher richtiger bist wie ich. Also Laschet gegen Söder hast du gewonnen. Ja, und
Wiedergeburt der Sozialdemokratie, habe ich vorher gesagt, im April 2020.
Ja, genau. Ich meine, klar, trotzdem nur 25%. Aber trotzdem war eine klare Wiedergeburt. Aber dann vor allen Dingen jetzt mit Friedrich Merz. Ich lasse mich immer davon leiten, dass ich denke, zum Beispiel der Röttgen ist sympathisch, war für mich sympathischer wie der Merz. Lässt auch mal 5 gerade sein und gibt auch mal den anderen recht. Aber der Merz hat haushoch gewonnen und du hattest den richtigen Riecher, weil es natürlich ein Votum der CDU-Mitglieder war gegen Angela Merkel und die alte Politik. So sieht's doch aus.
Wenn es irgendwann mal, ich glaube, Sophie Passmann hat das mal erfunden, die alten weißen Männer, wenn es die irgendwo jemals gegeben hat, als Urquelle, so wie Ischgl für Corona in Europa, dann ist das die CDU-Mitgliederschaft. Das sind nämlich nur sehr alte, 70-jährige weiße Männer und die haben den gewählt. weil sie dann an eine Zeit zurückdenken können, wo sie selber 40 waren, wo das Glied noch irrigierte und wo alles schön mit Helmut Kohl und alten Mercedesen vollgepflastert war, die Tagesschau kam, dam, dam, bum, bum, bum. Und dann saß da Werner Feigl in seinen Tweetsackos, ja, und hat uns dann die Nachrichten verlesen. So, und das sind die CDU-Leute. Das ist eine verschwindende Minderheit, aber nicht in der CDU. Und wenn du die CDU-Männer wählen lässt, dann kommt Friedrich Merz raus. So, ja, das hat mich jetzt wirklich gar nicht überrascht. Ich frage mich nur, was macht die CDU mit Friedrich Merz? Was soll das? Was? Ich meine, wer soll die denn? Die wählt ja keine, also die Hälfte der Menschheit wählt den gar nicht. Ich kann mir keine einzige Frau vorstellen, die Friedrich Merz wählt. Was soll das?
Nö, aber du brauchst ja auch kaum. Aber also ich muss schon sagen, die Gesichter, also dieser Helge Braun, der für mich ist, wie der da mit seinem Plastiklächeln saß und gedacht hat, ach du Scheiße, ich dachte, ich wäre viel beliebter. Das zeigt auch, dass diese Menschen die vollkommen falsche Selbsteinschätzung haben. Der Helge Braun hat nicht begriffen, dass er für uns alle, also auch für normale Zuschauer, zum ähnlich wie Alt, also noch schlimmer wie Altmaier, muss ich sagen, in diesen Talkshows zur absoluten like persona non grata wurde in den letzten anderthalb Jahren. Der saß da und hat Sachen gerechtfertigt und hat Sachen schön geredet, wo es nichts mehr schön zu reden gab. Immer weiter. Und als der auf einmal gesagt hat, ich kandidiere noch, habe ich gedacht, hat er es nicht mehr alle. Der hat dann nämlich gar keine Chance. Ja, so. Und der Merz ist natürlich auch, sagen wir mal so, da er der Außenseiter war in der Partei, da er von der Merkel weggemobbt wurde vor zig Jahren, war es eben jetzt, wo die Partei vollkommen am Boden ist, die Möglichkeit. Was ich aber denke, was ja natürlich auch passieren wird, ist, weil er ist ja ein Alpha-Männchen so wie der Söder, die können sich ja überhaupt nicht leiden. Und vielleicht ist hier mal das Potenzial einer kompletten Abspaltung der CSU. Also dass die CSU mehr über die Zeit, die werden ja auch eine Klatsche kriegen in der nächsten Wahl in Bayern, ne, wo der Söder ja jetzt schon sagt, die Zeiten von
30% sind vorbei. Sind,
genau, richtig. Wir gehen auch in Bayern auf ins Nirvana und brauchen drei Parteien, um zu regieren. Also sagt er ja quasi jetzt schon, damit er sich 2023 absichert, dass er nicht abgesägt wird. Aber es ist ja so, dass die CSU vielleicht bundesweit mit den Freien Wählern mehr so eine rechter Rand-CDU parallel aufbaut und die AfD, den AfD damit vielleicht den AfD-Leuten auch mal die Hälfte der Wähler wieder abnimmt, die nicht schon ganz faschistisch wählen wollen.
Also, aber die sind ja schon geschröpft. Die AfD ist ja auf ihren Kernzustand fast zurückgeführt. Da ist ja kaum was zu holen. Also die Nazis, die 5%, die sie haben, die kriegst du nicht. Und die anderen 5% ist das, ist ein viel zu hoher Preis, um die Mitte zu verlassen. Das heißt, der muss jetzt irgendwas faseln von Dingen, von denen der noch nie geredet hat, nämlich wie zum Beispiel sozialer Gerechtigkeit.
Der Merz, um jetzt der SPD und der FDP die Stimmen wieder wegzunehmen. Und genau, den Grünen.
Und das ist ja total unglaubwürdig. Das merkt ja nun wirklich jeder. Und das Problem, die einzige Chance, die er überhaupt nur hat, ist über 50-Jährige anzusprechen, denn da werden Wahlen gewonnen. Das ist unser Land. Das ist auch ein kleines Problem, das ich gerade mit meiner eigenen Partei habe im Bundestag. Das ist ja schön, wie der Kevin Kühnert das gemacht hat. Nur es hat ja mit der Repräsentanz unserer Partei und unseres Volkes überhaupt nichts zu tun. Das sind geisteswissenschaftliche junge Leute, die gar nicht wissen, wie sie in den Bundestag gekommen sind. Da sitzen sie jetzt rum und sind fasziniert von sich selber. Aber dass das alles ein knallhartes Geschäft ist, eisenhart ist. Und deswegen sage ich mit deiner Alpha-Männchen-Theorie, täusche dich da nicht. Ich war mein Leben lang Alpha-Männchen. Alpha-Männchen gehen sich nicht an den Hals, weil sie nicht wissen, ob sie es überleben. Die gehen sich ganz schön aus dem Weg und formieren ihre Truppen gegen die Gegner. Das kann eine große Gefahr sein, dass jetzt zwei Alpha-Männchen da sind. Das war unter Seehofer und Merkel viel, viel, viel ätzender und schlimmer. weil die Merkel war ja nicht eine liebe Frau, die war genauso eine doofe Tusse wie der Seehofer. Der Seehofer war nur so Alpha-Männchen halt, dass er immer damit an die Öffentlichkeit musste. Aber die haben sich gegenseitig nichts geschenkt. Und bei Söder und Merz wird das nicht passieren. Das glaube ich überhaupt nicht. Das würde mich sehr, sehr wundern. Da wirst
du vielleicht wieder Recht behalten. Ja?
Die machen das. Alpha-Männchen hauen sich nicht aufs Maul, weil sie nicht wissen, ob sie überleben. Weil sie wollen ja weiter Macht ausüben. Deswegen suchen die sich immer Gleichwertige oder Schwächere.
Aber wenn man jetzt vom Merz mal weggeht zu was sonst noch so alles passiert ist. Also ich finde, dass die derzeitige Bundesregierung, die hat genau einen Minister, der sein Amt im Moment überhaupt bekleidet und erfüllt. Und der heißt Lauterbach, ja, der aktiv eingreift als Minister, aktiv Sachen verändert, aktiv versucht jetzt sozusagen nicht nur die Booster und Impfstoff besorgen und Inventur und so weiter. Die anderen Minister sind sehr blass, sitzen am Schreibtisch und denken sich, ach du Scheiße, jetzt habe ich ja tatsächlich irgendwie 8000 Angestellte unter mir. Vorher war ich nur Laberhansel im Parlament. ja, also wirklich, also ich sehe auch inklusive Scholz, im Moment, klar, ich hoffe, es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, dass es im Januar abgeht wie die Feuerwehr. Aber man hört und sieht von diesen anderen Ministern nichts, nur Geplänkel, wollen Ruhe vermitteln, also nach dem Merkel-Motto, nach dem Motto, in Deutschland braucht ihr keine Angst zu haben, hier passiert nichts, was euch jetzt im europäischen Ausland oder sonst irgendwo ins Wanken bringt, ja. Und ich habe ein interessantes Video gekriegt, war so ein TikTok-Video, aber fand ich ganz lustig, wo dann eben die Baerbock in Brüssel gezeigt wird bei der Pressekonferenz und wie die Englisch redet, ja. Und dann sagt so ein Typ, also so ein Engländer, der meinte, die hat also in England studiert Völkerrecht.
Zwei Jahre.
Und das ist ihr Englisch. Ja. Er meinte, man sollte sich also nicht nur dieses Buch, was die Baerbock geschrieben hat, nochmal angucken, sondern vielleicht auch mal kurz checken, ob sie in England tatsächlich Völkerrecht studiert hat oder ob sie überhaupt da war. Und ich muss sagen, sie spricht ein Schulenglisch auf dem Level, als ich damals, ich war immer im Englisch, habe ich mir eine 5 gehabt, ich war ganz schlecht in Englisch. Und als ich dann Sanctimony gedreht habe, meinen ersten US-Film, saßen wir da mit den Schauspielern und die haben mir dann hinterher erzählt, sie haben ernsthaftes Bedenken gehabt, ob ich überhaupt verstehe, was die sagen. Ja, und die hatten recht. Also ich war im Jahre 1999 quasi zum ersten Mal in den USA, habe dann im Jahr 2000 diesen Film gedreht und ich hatte enormste englische Probleme und habe einfach nur Englisch gelernt dann über die Jahre, indem ich einfach gelabert habe. Es ging ja nicht anders. Es sprach ja nun mal wirklich keiner Deutsch. Ja, und du musst dann einfach reden. Du musst reden und reden und reden. Und so wurde das besser. Aber ich würde mal sagen, 2004, 2005 war ich auf dem englischen Level wie jetzt die Baerbock jetzt. Also da habe ich so gesprochen wie sie. Also mein Englisch jetzt, außer meinem natürlich Arnold Schwarzenegger deutschen Akzent dabei, von der Wortwahl, von den Worten, also so, ich würde mal sagen, ich spreche dreimal so gut Englisch wie die Baerbock.
So. Also ich,
und das macht mir schon zu denken.
Ich hatte das so wahrgenommen, also wir hatten Politiker, die konnten gar nichts, die konnten nicht mal Deutsch, also Helmut Kohl zum Beispiel, der konnte gar nichts. Aber ich hatte das so wahrgenommen, dass ihre Aussprache so kritisiert wurde. Also ging es jetzt um den Sprachschatz.
Ja, es ging um
also
die Worte.
Also wie viele Wörter eloquent.
Kannst du eigentlich?
Genau. Das ist ein Problem, das ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich lebe ja sehr stark nicht nur von der Schönheit meiner Stimme, sondern auch von der Gewandtheit meiner Sprache. Und das kann ich im Englischen halt ein Fünftel. So.
Und du hast doch nie im Ausland gelebt und musstest jahrelang nur Englisch sprechen.
Genau. Ja. Wenn ich Englisch spreche, dann hört sich das immer an wie der Sohn von Hermann Göring. Ja, das ist einfach. Es ist hölzern und es ist wenig Wortgewandtheit und das Nötigste. Das kann ich alles, aber sonst kann ich nichts. Bin ich wirklich schwach drin, aber wir Bildungsbürger haben da auch einen unglaublichen Komplex entwickelt. Weil hör dir doch mal Boutros Ghali an aus der Vergangenheit oder den aktuellen portugiesischen UN-Sekretär. Ja. Hör dir doch mal Mario Draghi an, von mir aus, wenn der Englisch spricht. Hör dir den EU-Außenbeauftragten an oder den EU-Mann neben der von der Leyen, diesen Belgier. Hör dir selbst einen hochgradig ausgebildeten wie Macron. Du hörst ja, wo die herkommen. Die können ja
das nicht. Das ist klar. Aber du hast zum Beispiel, wenn du die von der Leyen hörst, wenn du die von der Leyen hörst.
Deutsche.
Ja, aber deutlich besser wie die Baerbock im Englischen.
Ja, gut, aber das besser. ehrlich, die deutsche Außenministerin. Es gab mal einen US-amerikanischen Botschafter damals noch in Bonn, der hieß Waters. Und von dem sagte man, das ist so ein Aperçu, das habe ich mir behalten. Er spricht 4 Sprachen fließend und denkt in keiner. Und dann ist mir ehrlich gesagt lieber, wenn da eine Baerbock ihre Dinge durchsetzt mit klaren Gedanken und nicht in welcher Sprache nichts gemacht wird, wie bei von der Leyen. Verstehst du?
Das ist klar. Aber du bist ja im Klaren, was in diesem Video in Wirklichkeit impliziert wird. In Wirklichkeit wird Folgendes impliziert. Bitte mal checken, ob das stimmt. Dass sie 2004, 2005 in der London School of Economics voll studiert hat und da einen Abschluss oder so gemacht hat. Weil, wie gesagt, ihr Buch ist in sich zusammengefallen. Es war gefälschter Blödsinn. Abgeschriebener Blödsinn. So. Und ich sag's mal so, das müssen dann andere kontrollieren. Aber das Englische, so wie sie da geredet hat, hat mir tatsächlich auch zu denken gegeben. Genauso im Übrigen, wie gestern wurde ja bei der Heute-Show die Vollpfosten des Jahres vergeben, ja, die alljährlichen Vollpfosten. Und Söder hat gewonnen. Finde ich absolut berechtigt, ja. So, aber sie haben einen Fehler gemacht mit Telegram. Sie haben auch Telegram einen Vollpfosten verliehen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil Telegram ist nichts anderes wie WhatsApp. Ja, so, und der Punkt ist, dass Telegram eben nicht wie Facebook zum Beispiel, die in Deutschland agieren können, wie sie wollen und alles beeinflussen mit Trolls, mit Verarschung und sich die Taschen voll machen, oder Twitter, genau dasselbe, die machen sich die Taschen voll. So, sondern Telegram kostet nichts, und wenn du auf Telegram bist, ich habe Telegram genauso wie WhatsApp, ja, so, und da ist, ich habe noch nie auf Telegram in irgendeiner Art und Weise Werbung bekommen oder bin von irgendwelchen Gruppen eingeladen worden oder weiß auch nur, wie ich einer Gruppe beitrete.
Wovon leben die eigentlich?
Keine Ahnung. Aber Moment mal, das war aber bei WhatsApp auch so. WhatsApp, nein, aber WhatsApp kostet ja auch nichts. Und in Wirklichkeit lebt ja WhatsApp davon, dass es ein Konglomerat ist von Zuckerberg und Co., die eben wie Instagram, WhatsApp und Facebook die ziehen die Daten aus den Informationen, die du postest, um dann Geld zu verdienen, nämlich für Werbung.
Und Telegram handelt auch mit Daten.
Ja, aber wo ist jetzt bei Telegram die Werbung? Also wo ist jetzt bei Telegram, also ich sag's mal so rum, der Vollpfosten hätte gehen müssen zu den deutschen Aufsichtsbehörden und zur Netzagentur etc. Genau. Die hätten den Vollpfosten kriegen müssen, weil die hätten schon vor Jahren zum Beispiel Facebook und so weiter viel stärker an die Kandare nehmen müssen, beziehungsweise sogar stellenweise verbieten sollen. Und du kannst nicht Telegram, nur weil sie nämlich nicht in Deutschland eine ladungsfähige Adresse haben, sondern im Mittleren Osten sitzen, kannst du die nicht sagen, ihr seid eine terroristische Vereinigung oder sonst irgendwas, sondern es ist nun mal so, dass sich auf Telegram riesige faschistische Gruppen zusammengeschlossen haben mit 80.000 Mitgliedern. Und wie du schon gesagt hast, dann werd doch einfach Mitglied da, also als MAD, als BND, werd doch einfach Mitglied als Karl Schmidt und lest doch, wer die posten mit ihren Namen, die posten mit allem möglichen Scheiß, dann überwacht doch die Leute. Die Leute sind die Verbrecher, die sich auf Telegram zusammenfinden, aber da hat doch Telegram nichts mit zu tun. Deshalb ist diese Idee, Telegram zu verbieten oder so, ist das vollkommen hanebüchen. Das ist total idiotisch. Es gibt dann springen die auf ein anderes Ding drauf. Da solche Netzwerke oder solche sozusagen Chat-Dinger
gibt es immer wieder. Immer dasselbe, und das ist auch ein Problem unserer Mediengesellschaft. Es werden einzelne Gegner isoliert herausgezogen, identifiziert und dann gesagt, der ist es schuld. Es war der Impfverweigerer, es war der Schwurbler, jetzt ist es ein irgendein Portal, während sie bei Facebook genau das Gleiche machen, wird gesagt, Telegram ist aber faschistoid. Das sind Politiker, die nicht genau wissen, wovon geredet ist. Die setzen sich dann, damit sie im Deutschlandfunk auch mal ein Interview kriegen, auf diesen Karren drauf. Es muss immer was isoliert dargestellt werden. Es wird dann vereinfacht und dann rausgerotzt. Und dann wird's ausgeschissen und dann kommt das nächste Thema. So funktioniert unsere gesamte Gesellschaft. Und das verblödet die Menschen natürlich in einer gewissen Weise. Und deswegen suchen sie immer nach neuen, immer leichter zu entwickelnden Themen. Ich habe noch eine Anmerkung zu Lauterbach. Da sind wir uns nämlich fundamental unterschiedlicher Ansicht. Ich glaube, ich habe ja vorher gesagt, dass Lauterbach scheitern wird. Und ich glaube, dass Lauterbach schon gescheitert ist in dieser Woche. Er hat den ehemaligen Gesundheitsminister Spahn bezichtigt, eine Nichtbestellung hinterlassen zu haben, wo sich herausgestellt hat, dass das nicht der Wahrheit entsprach, weil er selber nicht wusste, wie hoch die Zahlen sind, die wir brauchen.
Zweitens, er hat aber 100-mal gesagt, er will den nicht
hat er erst danach gesagt. Nein, er hat das, nein, bitte chronologisch den Ablauf. Er hat 3 Tage, bevor er das gesagt hat, dass er ihn nicht beschuldigt, hat er ihn beschuldigt. Ganz eindeutig. Und er wird gerade Opfer seiner medialen Sucht nach Aufmerksamkeit. Denn der Herr Scholz, der Bundeskanzler, hat diesen Impfbooster Parole ausgegeben, im Dezember 30 Millionen Impfstoffe zu verimpfen. Du erinnerst dich.
Ja, genau.
So, 30 Millionen, die da waren. Für den
Januar. Moderner, ne? Der wollte
sein Moderna-Zeug loswerden. Anders verteilt waren, in einer anderen Verteilungslogik. So, diese Offensive hat natürlich Auswirkungen auf die Belieferung und die Zeiträume der Belieferung. Das heißt, für den Januar war erstmal nicht genug da, aber nur, weil er die 30 Millionen schaffen wollte. Die fehlten dann natürlich. Das war also ein selbstverschuldetes Eigentor. Und in dieses Kommunikationsdesaster wird er immer wieder reingeraten, wenn er sich jetzt nicht, was du ja dezidiert verunglimpfst, sie sollen sich in ihre Behörden nicht zurückziehen, sondern die sollen immer in Talkshows rumsitzen. Er soll nicht in Talkshows rumsitzen, weil meine Mutter wusste jetzt nicht mehr, 81 Jahre alt, im Januar einen Boostertermin. Ihr Sohn hat schon 4 Wochen den Boostertermin dann hinter sich, ob sie überhaupt noch Impfstoff bekommt, weil der Herr Lauterbach gesagt hat, das ist knapp geworden, wir wissen nicht, er ist schockiert über die Inventur, die er gemacht hat. So, gestern hat er schon wieder so ein Ding rausgelassen und hat gesagt, die 5. Welle wird alles übertreffen, was wir je erlebt haben. Ja, schürt Panik.
Das macht er ja schon immer.
Katastrophe,
das aber das darf er nicht immer, mehr.
Ne? Er ist
ja gut, aber die anderen, ja, aber guck doch mal
in den anderen Ländern jetzt. Retten.
Nein, du musst aber in die anderen Länder gucken. Schon wieder ist Frankreich jetzt Risikogebiet. In England verdoppeln sich die Dinger. Omikron setzt sich durch. Kanada hat schon wieder Reisebeschränkungen. Die USA macht wieder zu. Omikron setzt sich durch. Der Lauterbach sagt genau, was jetzt passiert. Der sagt, was passiert. So.
Das
und was ich auch richtig finde, und was ein Versäumnis natürlich von Jens Spahn und Konsorten war, in ganz gravierendster Art und Weise, ist, so wie übrigens auch gestern der Welke im Heute-Show gesagt hat, es ist doch so, Aldi, Lidl, Edeka, die wissen, was im Lager steht und was im Regal liegt. Und die haben tausende von Produkten. Wir haben ein Bundeswehrzentrallager mit Impfstoff. Da sind 3, 4 verschiedene Impfstoffe drin. Es hätte doch von Anfang an so sein müssen, willkommen wieder im Datenparadies Deutschland, dass was da reinkommt, wird erfasst. Und was rausgeht, wird erfasst. Dass Lauterbach überhaupt eine Inventur machen musste, war doch schon das klare Zeichen des Komplettversagens vom Gesundheitsminister von vorher. Da kann doch nicht wahr sein, dass man sich nicht am Computer hinsetzt, anklickt, was ist im Zentrallager und da steht die Zahl. Ne? So, stattdessen, also was ist bestellt in einer Seite, dann was ist im Lager jetzt drin, was ist bestellt von den Arztpraxen und von den Apotheken und so weiter und so fort.
Das gibt es doch. Jetzt hör doch mal auf, so zu tun, als wären alle bescheuert. Das ist so nicht. Das ist so nicht. Sonst hätte die ganze Auslieferung während der gesamten Pandemie nicht geklappt. Es hat ja alles geklappt. Es dauert nur alles viel zu lange und es ist alles intransparent und wir haben keinen wirklichen Chef in diesen Dingen, sondern jeder kamellt da vor sich hin. Überleg dir mal, mein Genosse Weigel hat in Hannover, der Ministerpräsident von Hannover, von Niedersachsen, der hat jetzt 2G plus, ja, das ist gestern kassiert worden von einem Oberlandesgericht in Lüneburg. So, wie peinlich das ist, dass Gerichte Politiker zurückpfeifen. Warum? Weil jedes Land was Eigenes macht, weil irgendwie da rumgefüllt. So, und wir Menschen stehen da und sagen, warum sollen wir euch eigentlich wählen, wenn ihr das alles gar nicht könnt? Die Logistik in Deutschland hat kein Problem. Wir haben ein Politikerproblem. Wir haben ein kakophonisches Problem. Wir haben ein wahldemokratisches und wir haben auch ein Föderalismus-System. Hast du den Cohn-Bendit gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Das war doch mal eine gute Talkshow. Da wurde doch wirklich mal fundamental gesprochen. Es kann durchaus sein, dass da nicht jeder mitgekommen ist intellektuell. Aber das fehlt doch total. Dieses Nachgeplapper von irgendwelchen Leuten. Da waren jetzt wirklich mal kompetente Leute am Tisch. Da war sogar der Merz mal still. Da wurde nicht parteipolitisch argumentiert, sondern grundsätzlich mal geredet. Wir haben ein Föderalismusproblem und das müssen wir lösen. Wir können nicht sagen, das ist aber so, weil Adolf Hitler gelebt hat. Wir müssen das jetzt mal nach 75, 80 Jahren auch mal angehen und uns die Frage stellen, warum Bremen und Saarland eigene Länder sind. Darüber müssen wir reden und wir müssen das ändern, weil das ineffektiv ist, weil da viel zu viele Menschen dran rumkamellen und irgendwas machen. Ausgerechnet das kleine Bremen hat es gut hinbekommen, das kleine Saarland hat es auch gut hinbekommen. Dann scheint Kleinheit ja wohl ein ganz guter Faktor zu sein. Aber dieses jeder ständig immer überall, das kann nicht funktionieren. Stell dir mal vor, du würdest in ein Restaurant gehen, das hätte 73 Köche mit 18 verschiedenen Meinungen, wie man Herd anmacht. So ungefähr ist unser Land strukturiert. Und das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und es funktioniert auch nicht. Aber die Verteilung von Impfstoffen, die funktioniert in Deutschland. Das ist gut. Das geht. Ja,
das sind nicht andauernd sind die Impfcenter leer, andauernd haben die Ärzte keinen Impfstoff und so weiter und so fort.
Nicht so schnell geht.
Ja gut, aber ich habe darüber was ganz anderes. Nein, du redest am Thema vorbei.
Nee.
So. Doch, weißt du warum? Weil du gesagt hast, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Und es kann doch nicht sein, wenn du kannst doch nicht leugnen, dass der Lauterbach rausgefunden hat, dass das Inventar nicht stimmte.
Das stimmt nicht. Er hat das alles zurückgenommen. Es ist jetzt alles da, es wird alles funktionieren. Er ist total überfordert und er wird da scheitern. Er ist schon gescheitert. Er kriegt das nicht hin. Er führt uns nicht aus der Krise raus, sondern er redet ständig über neue Krisen, neue Krisen, neue Krisen. Und wenn du den Scholz dir anguckst, der ignoriert einfach, der nimmt die Realität überhaupt nicht wahr. Guck dir mal an, wie er die Baerbock hat vor die Wand fahren lassen in der ersten Amtswoche. Ja. Die will Olympia boykottieren, juristisch, diplomatisch, was scheißegal ist, weil die Sportler fahren ja dahin und Politiker kommen da sowieso nicht rein ohne Quarantäne. Da würde also nie jemand hinfahren. Dieses Fass musst du gar nicht aufmachen. In der Ukraine hat er sie zurückgepfiffen. Und in der Polenfrage auch. Er hat sie komplett boykottiert und schlecht aussehen lassen. Ich wünsche frohen Flug. Das wird nicht so gut aussehen. Guck dir mal Herrn Lindner an. Wenn Herr Lindner jetzt noch Oppositionschef wäre, würde er durchdrehen, wie sie mit diesen Kreditrahmen umgehen, diese 60 Milliarden, die sie jetzt umdeklarieren. Stell dir mal vor, du als Privatmann gehst zur Bank, sagst, ich brauche $300.000, ich möchte mir nämlich ein Haus kaufen. Und dann kriegt die Bank nächste Woche raus, du hast dir dafür ein Bentley gekauft. Ja, das würde die Bank nicht mitmachen. In Deutschland geht das einfach. Der Herr Lindner sagt im Wahlkampf, wir dürfen die Kreditrahmen nicht verändern. Und dann macht das sofort. Das ist die erste Amtshandlung.
Ja, aber das ist dann immer, das meinte ich ja gerade, mit dem die anderen Minister außerhalb Lauterbach, es passiert ja nichts. Es passiert ja nichts. Es ist totenstill, was die veranstalten.
Ja. Die werden feststellen, dass das, was sie dem Volk versprochen haben, alles gar nicht einlösbar ist. Dass diese ganzen auch verkürzten von Rahmen, von Baugenehmigung oder sonst was, da haben sie nicht mit ihrer Verwaltung gerechnet. Die bleibt stehen. Die macht das alles nicht. Das wird so nicht funktionieren. Und das hat was damit zu tun, dass die Politiker... Ja, aber
findest du das jetzt gut, dass das so nicht funktioniert?
Nee, ich finde das überhaupt nicht gut, dass das nicht so funktioniert. Ich finde es nur überhaupt nicht gut, dass wir uns immer mehr in heillose Situationen verfahren. Stehst du? Dass diese ganzen Dinge, die sie ankündigen, vollmundig, eigentlich nur dazu führen, dass sie sich selber feiern. Das hat mir in den letzten Wochen überhaupt nicht gefallen bei der SPD, dass die so in so eine Euphoriestimmung versetzt sind, obwohl sie genau wissen, dass da riesige Probleme kommen. Und diese Fallhöhe, in unserer Branche spricht man ja von der Fallhöhe, selber herstellen, wie sie, von welchem Punkt sie aus dem Regal rausplumpsen werden und sich verdammt wehtun werden. Und dann haben wir dann nur noch als Alternative die CDU. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger umgehen mit diesem Volk. Wenn wir Hoffnungen schüren, weil wir sind die tragfähigen Säulen dieser Gesellschaft, und wenn sie uns verlieren, dann ist Deutschland verloren. Und deswegen...
Ja, also sind wir dann doch für eine Diktatur.
Nein, also wenn eine der Liebe, die habe ich ja geführt 15 Jahre bei Tele5, ich habe ja bewiesen, dass das geht. Haben auch alle gesagt, das geht nicht. Aber so wie die das ja jetzt machen, das funktioniert nicht. Das ist zu kakophonisch, das ist zu unterschiedlich und das ist zu sehr... entweltlicht. Sie wissen tatsächlich nicht, was vor Ort hier in so einer Umgebung oder in einer Stadt wirklich stattfindet. Das wissen die nicht. Die wissen nicht, was unsere Probleme sind.
Ja, aber du sagst ja quasi gerade, das, was ich ja auch schon ewig bemängel, dass, wenn es dann drauf ankommt, bleibt der Status quo aufgrund von unserer enormsten, mit 5 Millionen Angestellten hochgespülten öffentlichen Verwaltung, unberührt im Endeffekt. Ja. Und ja, der Stiefel wird weiter so durchgezogen, dass eben dann doch sich nichts ändert bei deiner Steuererklärung, die es einfacher macht, bei deinen Bauanträgen, die es einfacher gemacht werden sollen, bei Umstellungen, wie auch immer. Ja, ja. Und das ist ja ein Alarmsignal hoch 5. Weil wir wissen auch, die Uhr der Klimaveränderung tickt. Und in diesem Tempo kann man eben nicht weitermachen. So, und man kann auch nicht weitermachen, indem man zum Beispiel nach Polen fährt, sich da beleidigen lässt und ganz happy wieder nach Hause fährt. Obwohl man eigentlich vorher im Wahlkampf gesagt hat, es geht nicht, dass EU-Mitglieder konstant ignorieren, was in Brüssel beschlossen wurde.
Ja.
Ja, so, ja, aber da ist ja jetzt der Punkt. Dann sind ja nach wie vor die falschen Politiker anscheinend dran. Ja, weil es kann ja nicht angehen, dass wir jetzt einfach so in diesem Zirkus weitermachen. Ja, also dafür haben wir sie ja nicht gewählt. Dafür soll ja nicht die Ampel modernisieren und jetzt revolutionäre neue Programme durchsetzen. Wenn es dann auf einmal nach 2 Jahren, hat man den Eindruck, die Regierung hat gar keine Wende, also ist gar keine andere Regierung dran. So sehe ich die Ampel nicht. Also ich will die eigentlich bedeutend aktiver sehen. Und ich verstehe natürlich, dass jetzt die alle bei ihrem ersten Antrittsbesuch ja nicht einen Riesenfass aufmachen. Aber ich sag mal, ab Januar, Februar muss schon Europa merken, dass hier eine andere Regierung jetzt regiert. Und da müssen eben auch Anträge im Europäischen Parlament eingegeben werden. Da müssen Maßnahmen nach vorne geschoben werden, die eben gerade, wenn es Umweltschutz betrifft, von Habecks Seite kommen müssen. Und da, ich habe ja auch gar keine Probleme, dass zum Beispiel die 60 Milliarden umgewidmet werden. Zu guter Letzt doch scheißegal. Ich meine, du kannst doch die 60 Milliarden einfach so nicht nutzen. Nur und? Dann machst du wieder einen neuen Antrag und sagst, wir müssen uns höher verschulden. So ist es nun mal. Ich meine, hat jemals eine Neuverschuldung am Schluss nicht stattgefunden? Natürlich hat die stattgefunden.
Kein Mensch hat was gegen die Inhaltlichkeit. Aber ich habe was dagegen, wenn mir die Leute, die ich wählen soll, nicht die Wahrheit sagen. Nicht die Wahrheit gibt's ja nicht, aber nicht ihre wirkliche Ansicht zu den Dingen erzählen. Ja, ich hatte das gerade gestern in irgendeinem Gespräch, habe ich gesagt, sag mal, haben die eigentlich einen Rhetoriktrainer, alle Politiker, der denen sagt, wenn du einmal eine Schwäche zugibst, dann ist das dein Ende. Ja,
anscheinend,
du erlebst es nicht, du erlebst es nicht, dass die Leute, die reihenweise massenhaft Fehler gemacht haben, nimm den Söder, nimm den Spahn, die wirklich ganz oft ganz falsch lagen, die oder rumwirbelten und jede 5 Minuten eine andere Position bezogen, dass die einmal sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und ich mache die dauernd, genau wie ihr da draußen auch. Aber ich versuche, das Beste zu geben. Das würde den Leuten gefallen. Glaubt mir das, liebe Politiker. Seid bitte einmal authentisch. Aber du hast ja eben das Beispiel Helge Braun. Der hat, glaube ich, hinten im Rücken eine Batterie. Das ist so ein kleines Äffchen, der immer so Schellen in der Hand hat. Düng, 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 düng. Ja, genau.
Da passt er auch.
Und die Schellen sind ihm runtergefallen. Du hast ja auch gesehen, wie der da gestern stand. Also
versteinertes Lächeln auf jedem Foto.
Wie so ein Honigkuchenpferd auf Dope. Als hätte der irgendwie so ein Glückstablettchen reingeschlüpft. Ja? Mhm. Ist jetzt im Haushaltsausschuss, hat dann auch, der hat ja so viel auf die Fresse bekommen im Bundeskanzleramt und immer nur, so. Und das sagt was über Angela Merkel, dass sie ihn zu ihrem größten Intimus gemacht hat. Auch der Altmaier ist ja genau der gleiche Typus. So, die sitzen zu Hause.
Ja.
Außen stehen 4 Bodyguards und ein riesiger Audi, der 5 Tonnen wiegt. Dann werden die zu diesem Fonds geleitet, dann sitzen die da drin und dann geht das Telefon an. Und dann reden die über ganz schwierigste, komplexe Zusammenhänge und dann muss das gemanagt werden. So, die haben überhaupt keine Berührung mit irgendetwas, was reale Welt ist. Gar keine. Und wenn du das zu lange hast, dann kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie das draußen gehen soll.
Das aber hast du gesehen, die Merkel ist wieder in der Realität. Sie war nämlich im KDW und hat sich für 32 Euro, gut, dass es die Bild-Zeitung gibt mit Paparazzi, hat sie für 32 Euro eine Chorizo-spanische Salami gekauft. Und das war natürlich in der Bild-Zeitung. Und dann so, keine Angst, sie kann es sich leisten. Also so, ne, weil die Bild-Zeitung vergisst ja nicht, für wen sie eigentlich die Zeitung drucken. Nämlich 90% der Leute, die die Zeitung hinterkaufen, haben natürlich ein Einkommen von 2000 Euro und drunter im Monat. Und deshalb war für diese 32 Euro für die Salami, das war für die natürlich Dekadenz pur. Aber Merkel kriegt 15.000 Euro netto Gehälter und hat auch 16 Jahre Bundeskanzler, hat ein paar hunderttausend im Jahr verdient und kaum Geld ausgegeben, weil sie ja immer im Amt war. Also die Leute können sich beruhigen. Ja. Nur kurz zu deinem Ding noch zurück. Ich verstehe, was du sagst, aber dann taucht doch die wirkliche entscheidende Frage auf. Haben die Politiker beim Wahlkampf wieder total gelogen? Und jetzt zeigt sich die Realität, dass man doch in so einer Tretmühle feststeckt, die nie irgendetwas wirklich ändern wird, sowohl nicht in Europa als auch nicht in der Welt, in der Außenpolitik, Innenpolitik, Struktur. Oder lügen sie quasi jetzt? Also das heißt, sie haben, das war alles ernst gemeint im Wahlkampf, das ist, was wir machen wollen. Jetzt kommt das Amt, es überwältigt sie und jetzt fangen sie an zu lügen, um sich aus der Situation, genau wie du sagst, keine Fehler zuzugeben, um so zu tun, als ob sie nie irgendwas anderes machen wollten. Ich meine, die Baerbock hat ja einen ganz gravierenden außenpolitischen Kurs in allen Diskussionen, auch in den Triellen, angestrebt. Dass wir Härte zeigen müssen, dass wir klarer sein müssen, dass wir Erdogan und Putin und alle möglichen anders behandeln müssen wie vorher, dass wir stärker auftreten müssen zum Ausland und so weiter. Davon ist natürlich jetzt wieder nichts zu spüren, wenn sie dann tatsächlich an Ort und Stelle in Polen ist, zum Beispiel, da kam dann nichts. So, und da ist jetzt eben die Frage, hat sie zum Beispiel das überhaupt das Format, jemals das umzusetzen, was da einfach am Biertisch zu Hause mit den Kumpels besprochen werden kann, aber hat sie das Format, beim Erdogan zu sitzen und ihm zu sagen, alle deutschen Staatsbürger, die hier festgehalten werden von ihnen, die müssen sie jetzt freilassen bis nächste Woche Dienstag, sonst gibt's keinerlei Flüge mehr in die Türkei. Wir streichen den Tourismus komplett, Herr Erdogan. Viel Spaß in Ihrem Palast. So würde ich das machen. Und zwar in sein Gesicht. So, und das ist sozusagen...
Ja, aber das sind diktatorische Maßnahmen, die eine Außenministerin gar nicht treffen kann, weil sie das Recht dazu nicht hat. Die kann nicht die Flüge einstellen.
Drauf geschissen. Das meine ich ja gerade.
Du kannst politische Atmosphären schaffen und dafür muss aber dann die gesamte Mannschaft auch dahinter stehen. Und das tut der Scholz nicht, weil der Scholz nichts anderes machen wird, egal wie lange der jetzt Kanzler ist. Ich kann mir vorstellen, dass der die nächste Wahl auch jetzt schon gewonnen hat, gerade wenn der Merz antritt. Aber der wird, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Olaf Chamberlain. der wird Beschwichtigungspolitik machen, der wird sich nicht durchsetzen und der wird alles wegschweigen, was wirtschaftlich vorteilhaft ist. Nord Stream 2 ist das beste Beispiel. Die Baerbock hat gesagt, das ist nicht genehmigungsfähig und der hat gesagt, wir haben Verträge und die soll die Fresse halten. So, das sagt er natürlich nicht mit diesen Worten, aber noch schlimmer ist das, wenn du es meinst und umkleidest und die Macht hast, weil er ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er bestimmt die Politik und er bestimmt auch, wer bei ihm Außenminister ist. Das kann er schon machen. Die Grünen sind jetzt noch am Ruder, aber wenn die Grünen da nicht spuren, ja, das ist nun mal halt Koch und Kellner und das wird sich auch niemals ändern. Und da kann auch der Herr Habeck nichts mit rationalen Argumenten gegen machen, sondern ist ja kein Männertypus, vor dem du Angst hast. So. Und diese archaischen Modelle, die funktionieren halt weltweit. Nur bei uns wird es halt so getan, als könnten wir mit Wattebällchen weiterkommen. Wir sind wirtschaftlich stark und wir sind ansonsten
schwach.
Lächerlich. Nein, wir sind lächerlich, weil wir stärker sein könnten, es aber nicht tun, weil wir uns mit Gendersternchen Arbeit
ab. Und ich glaube, dass am Schluss für die Grünen die Gender-Scheiße wichtiger ist, wie die Rettung der Welt im Klimakampf.
Weil die Grünen so ja
niemand... Weil es einfacher ist, das durchzusetzen.
Ich glaube, dass die Grünen nicht einmal das Klima im Auge haben, sondern die haben im Auge, dass sie Recht behalten. Es geht einfach um eine Welt, also hier auf dem Land, ja, wo Grün ist, wo Habeck Umweltminister war, wählt keiner Grün. Weil die sagen, ja, wir wissen, was die wollen, aber die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen nicht, was sie wollen, weil sie überhaupt keine Ahnung von diesem Leben hier haben. Sondern die haben das in der Stadt, irgendwo in der Schanze oder in Berlin, haben die sich was ausgedacht und dann denken die, so müsste die Welt sein.
Genau, und das hat dann mit der Realität nichts zu tun, sonst wäre ja auch ein Diplom-Biologe Hofreiter Landwirtschaftsminister und nicht ein Sozialpädagoge Özdemir. Aber ich will doch mal eine Brücke schlagen zu unserem lieben Freund Wladimir Putin, denn ich gebe ihm hundertprozentig recht mit dem, was er gestern gefordert hat. Ja, also wir hatten ja schon mal darüber geredet, wie dem Warschauer Pakt und auch dann Russland quasi alle Verbündeten abgeworben worden sind. Und er hat jetzt nur noch Weißrussland quasi als Verbündeten und die Ukraine als Gegner. Aber die Ukraine war auch Teil von Russland in dem Sinne und ist dann selbstständig. Und er hat ja gestern gefordert, dass die NATO doch bitte garantiert, dass diese Osterweiterung jetzt abgeschlossen ist. Und das wurde sofort vom NATO-Generalsekretär abgebügelt.
Wir haben das aber damals garantiert. Und
es ist eine Unverschämtheit. Ich finde es eine Unverschämtheit gegenüber dem Putin.
Ich weiß auch nicht, warum man dem da nicht einfach entgegenkommen kann.
Genau.
Ich überhaupt.
Ukraine, der steht mit 180.000 Soldaten an der Grenze und könnte jetzt sagen, wir machen jetzt die Ukraine platt. Stattdessen versucht er jetzt zu verhandeln. Ja, und jetzt wird er wieder so behandelt, wie sie immer alle behandeln, nur nicht die Amis, die sogar 1000 Mal gemacht haben, in Länder einmarschiert sind, keiner hat sie dafür verurteilt. Ja, so, da wird dann eben gesagt, nein, es geht natürlich auf gar keinen Fall. Ich meine, was wollen sie denn jetzt? Der will einfach sicherstellen, dass jetzt mal Schluss ist. So, und anstatt mit dem sich an den Tisch zu setzen und den zu versuchen, auch ins europäische Umfeld mit reinzuziehen, in ein Sicherheitsabkommen mit reinzuziehen. Da muss ja kein NATO-Mitglied werden, ja? Aber ich würde Russland alles anbieten, weil es ist die perfekte Deeskalation. Wenn du Russland in die EU lässt, Russland in die NATO lässt und so weiter, ist das Thema doch komplett erledigt. Mit den ganzen Sanktionen, mit den ganzen Gegeneinanderarbeiten. Dann muss er da auch garantieren, Mitgliedsvereinbarungen unterschreiben, dass er sich an Richtlinien hält der EU, etc., etc. und so fort. So, stattdessen wird er immer weiter in die Ecke gedrängt. Und wir wissen alle, wie am Schluss Kriege und so weiter, weil sie nämlich fertig machen wollen. Die wollen, dass der Putin durch die Straßen in Moskau gejagt wird und gelünscht wird. Das ist das Ziel der NATO. So, und das finde ich asozial, eine bodenlose Unverschämtheit. Ne? Wir sollten auch nicht vergessen, was ist denn damals passiert, als der Warschauer Pakt auseinandergebrochen ist. Ja, du hattest einen besoffenen Boris Jelzin, der komplett die Kontrolle verloren hatte und mit Alzheimer und Alkoholpegel auf 8,0 Russland an die Wand gefahren hat. Die haben, so ist es doch, die haben gehungert, die waren fertig. So, und der Putin hat zuallererst mal ganz am Anfang, als er übernommen hat, den Russen ihr Leben bedeutend verbessert. So, dann ist er wieder wie bei allen Diktatoren, stieg ihm alles zu Kopf. Im Übrigen beim Erdogan in der Türkei war es ganz genauso. Dann steigt denen das zu Kopf. Dann sind sie auf einmal, denken sie, sie sind der Kaiser von China.
Sind auch nur Menschen.
Aber dann sind sie eben Machterhalt, ist alles. Und dann fangen sie an, politische Opponenten wegzusperren. Natürlich, der Putin ist a bad guy. Vollkommen klar.
So, damit das klar ist, hier, wir reden immer auf Ausgleich. Putin hat aber nicht unser Herz. Putin ist ein Massenmörder und ein Schwerverbrecher. Das muss mal ganz klar gesagt werden.
Aber er ist nun mal jetzt da und ich bin
da. Ein unzumutbarer Verhandlungspartner. Der ist unzumutbar. Überleg dir mal, dass sie den Hund reingelassen hat, weil sie ja wusste, dass die Merkel Angst vor Hunden hat.
Ja, das ist ein unzumutbarer Mensch. Wenn die Merkel diesen blöden Hundeangst nie abgelegt hat, ja, dann zeigt auch, wie weltfremd
sie ist. Merkel, du mit deiner blöden Hundeangst.
Weltfremd bist du. Aber dann geht sie in den Käfig und lässt 20 Papageien ihre Hände zerrupfen. Also wie doof muss man sein? Ja, bei so einem Papagei, da muss man auch wissen, wie weh es tut, wenn der Papagei auf die Hand fliegt. Ja. Nur, das ist jetzt aber der Punkt. Da sehe ich, wir beide würden als Politiker sagen, absolut, der Putin ist ein Verbrecher. Aber wir können es ja nun mal jetzt nicht ändern. Wir werden ja auch nicht den Präsidenten von China absetzen können oder Kim Il-jung in Nordkorea, sondern diese Sachen müssen in den jeweiligen Ländern selber passieren am Schluss. Das wird dann aber aus, weißt du, Nordkorea, wenn sie wieder nichts zu fressen haben, irgendwann haben sie Schnauze voll und dann werden sie diese Kim Il-jung-Herrschaft beenden oder auch nicht. Aber das können wir nicht beeinflussen. Aber was wir mit Putin machen, der uns ja viel näher ist, Russland ist uns ja, ob du nach Madrid fliegst oder nach Moskau, ist dasselbe von der, also die sind nah an uns dran. Und wir müssen losgelöst von Nordamerika zu Russland eine ganz andere Beziehung haben. Wir können uns einfach nicht erlauben, den so zu isolieren, dass er am Schluss zu vollkommen irrationalen Handlungen gezwungen wird, nur um seine innerrussische Macht zu erhalten. Das ist ein Fehler. Sondern wir müssten ihm jetzt die Möglichkeit geben, sich irgendwie zu integrieren und aus der Affäre zu ziehen. Weil ich glaube schon, dass Putin, so sehr auch Diktator ist, ich glaube schon, dass Putin ein hohes Interesse daran hat, dass es den Russen besser geht. So, und das ist ein Unterschied zu, was weiß ich, weißt du, so anderen Herrschern in Afrika und anderen Diktatoren, die über die Jahre Idi Amin oder sowas, da ist schon ein Unterschied, dem war das scheißegal, ob seine Leute verhungert sind oder umgekommen sind. Ich glaube, dem Putin ist das nicht egal, wie es den Russen geht. Und der ist auch hochintelligent und ist schon lange im Geschäft. Und meines Erachtens sollte man den garantieren, dass es keine weitere Osterweiterung der NATO gibt, weil dann wird er auch die Ukraine nicht angreifen. Und das ist jetzt erstmal wichtig. Und das bezeichne ich als Realpolitik. Ja, es bringt doch nichts, dass wir den jetzt noch immer weiter draufhauen. Ne? Ich meine, der hat eine sehr powervolle Armee. Der hat ein Atomarsenal, um uns alle auszulöschen. Ja, so. Und das ist ein Fehler, was wir da machen. Ich halte das für einen unglaublichen Fehler, wie wir mit dem Putin umgehen. So sehe ich es.
Tja. So. Naja. Jetzt sind wir schon wieder durch.
Moment, ja, gleich kommt der letzte. Also es war ja schon der letzte Spieltag vor den Weihnachtsferien, aber darüber wollen wir gar nicht reden, weil ich als Gladbach-Fan habe diese Saison abgehakt.
Heute wird ja wieder gespielt.
Ja, und die verlieren ja
aber wieder. Bayern München muss man gratulieren. Sie haben einen sehr guten Trainer, das passt alles, das ist sehr stimmig. Sie haben 56 Tore geschossen in 17 Spielen, das ist Rekord. Das ist absolut grandios und der deutsche Fußball ganz eindeutig und irreversibel ist zweitklassig und wir stürzen ins Nichts.
Wir sind unterm Löw ins Nichts gestürzt und jetzt arbeiten wir uns wieder ins Mittelfeld vor.
Nee, ich meine die Liga. Übrigens
das Spitzenspiel heute, guck mal, wir wissen ja nicht, wie es ist und die Leute wissen, wir sind jetzt samstags und morgen kommt's. Also, dann tippen wir doch mal das Spitzenspiel. Das Spitzenspiel heute ist nämlich Frankfurt-Mainz. Absolut beide Mannschaften haben im Moment den riesen Aufschwung. So, was ist dein Tipp?
4-1 für Frankfurt.
Okay, ich sag 2-1 für Frankfurt. Werden wir sehen, wer recht hat, gewinnt nichts. Also, das war's, oder?
Mhm.
Also, tschüss.